Also bitte setzt euch möglichst entspannt, bequem hin, ohne irgendwelche besonderen Verrenkungen, sondern wirklich möglichst entspannt zu sein, aber auch eben gute Voraussetzungen zu haben, dass ihr wach sein könnt, aufmerksam für das, was ihr in der nächsten halben Stunde betrachten werdet. Und was wir natürlich meistens betrachten, wenn wir solche Dinge tun, wie Meditation, das ist unser eigener Geist oder Chitta, wie das auf in der Fremdsprache in Pali heißt. Chitta, dieses Wörtchen, was man sich ruhig merken könnte, das bedeutet eben sowohl Geist, aber auch Herz. Manchmal sagen wir Herzgeist, manchmal sagen wir Bewusstsein, manchmal sagen wir Gewahrsein. Ihr könnt euch das aussuchen, was für euch heute Abend passt, was für euch heute Abend stimmig ist und was es eben konkret bedeutet. Wir versuchen also direkt mit unserem Erleben im Hier und Jetzt in Kontakt zu gehen. Und der übliche oder der beste und vielleicht effektivste Weg, das zu tun, ist zunächst vielleicht über die weniger bewegliche und hin und her schweifende Seite unserer Erfahrung uns Zugang zu verschaffen, also über unseren Körper. Stimmt euch also zunächst einmal auf euren Körper ein, die allgemeine Befindlichkeit zu registrieren. Dafür braucht man natürlich einen Geist, um das zu tun. Bemerkt, wie ihr euch fühlt, rein auf der somatischen Ebene. Welche Form von Energie in eurem körperlichen Sein vorhanden ist, ob euch vital fühlt und lebendig oder vielleicht etwas müde und abgespannt, wenn ihr heute gearbeitet habt. Das spielt jetzt konkret keine Rolle. Wir wollen uns nicht an irgendwelchen Eindrücken festhaken, sondern einfach nur registrieren, wie der Zustand ist. Und wir können dann sehr gut auch über vom Körper ausgehend auch die Verbindung herstellen zum Geist, zum Gemüt. Und viele der Dinge, die unser Gemüt bewegen, unser Herz bewegen, könnte man jetzt auch sagen, finden ihren Niederschlag im Körper. Das können wir registrieren, vielleicht gerade wenn wir durch irgendetwas ein bisschen aufgerüttelt oder aufgewühlt worden sind heute im Laufe des Tages, dann ist vielleicht noch ein bisschen ein Überbleibsel. Spuren davon sind vielleicht noch spürbar. Oder vielleicht habt ihr jetzt überhaupt zum ersten Mal im Laufe des Tages die Möglichkeit, euch ein bisschen näher euch selbst zu widmen, eure Erfahrung ein bisschen genauer zu registrieren, als es vielleicht im Laufe des Tages heute möglich war. Bemerkt in diesem Zusammenhang die Aktivität des Atems, wie euch der Atem durchströmt, wie ihr euch im wahrsten Sinne des Wortes bewegt, wo ihr diese Bewegung des Atems registriert im Körper, wie ihr es im ganzen Körper spüren und fühlen könnt oder vielleicht in einem dieser sogenannten Atemräume im Bauchraum, im mittleren Raum, im Solarplexus, Magenbereich oder eben im oberen Atemraum, hier im Brust-, Herzensbereich. Wir wollen einfach nur heute Abend registrieren, wie die Eindrücke sind, wie sie beschaffen sind. Wir versuchen nicht, irgendeinen besonderen Zustand zu kreieren. Wir haben vielleicht Der eine oder der andere haben vielleicht Ideen, was wir gerne hätten, wie diese Meditation verlaufen soll für uns. Wir wollen vielleicht möglichst friedvoll werden, entspannt, nicht von irgendwelchen nörgelnden Gedanken gepeinigt. Aber was immer es ist ebenfalls direkt etwas, was wir bemerken können, wenn wir uns wiederum in Richtung Zukunft orientieren. Wir begegnen uns immer eigentlich, wenn es um Meditation geht, jetzt in diesem Zusammenhang. Wir kümmern uns immer um das, was unmittelbar jetzt für uns bemerkbar ist. Ohne jede Zeitverschiebung, sondern der direkte Zugang zu unserer Erfahrung, der aber eben vielleicht im Gegensatz zum Alltag, zum alltäglichen Leben, jetzt von zunehmender Bewusstheit geprägt ist. Wir haben ja die Absicht, uns selbst diese besondere Form der Zuwendung, der Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist wirklich ein Geschenk, könnte man sagen. Denn gemeinhin ist es so, dass wir dann auch das Lohnenswerte, das Schöne, das Angenehme dieses Geschenks längerfristig erleben können, wahrnehmen können. Immer vorausgesetzt, wir üben nicht unnötig Druck aus, wir stellen keine unnötigen Erwartungshaltungen, Spekulationen an oder eben wir verlieren uns völlig im Wirrwarr unserer Gedanken und Gefühle, das könnte durchaus auch passieren. Aber selbst wenn das der Fall ist, bringen wir uns einfach nur sehr geduldig zurück zur Unmittelbarkeit des Hier und Jetzt. Und heute Abend möchte ich einfach darauf hinweisen, auf so eine umfassende Form des Gewahrseins, nicht irgendwie auf irgendeinen besonderen Bereich unserer Erfahrung uns zu konzentrieren, sondern uns ganz umfassend wahrzunehmen im gesamten Körper, Geist, Gemütssystem. Keine bewusste Auswahl zu treffen, wohin sich unsere Aufmerksamkeit jetzt richtet, sondern wir verweilen einfach in diesem Raum des Gewahrseins, so könnte man das bezeichnen, sehr wach, sehr angeschaltet, ne? Und nehmen die Eindrücke wahr, die uns jetzt von Moment zu Moment besuchen, die Gäste, könnte man sagen, ne? Alle Eindrücke, alle Phänomene, die uns in unserem Geist, unserem geistigen Kontinuum erscheinen, sind Gäste, vorübergehende Gäste. Die sind da nicht zu Hause. Die erwecken zwar manchmal den Eindruck, als wollten sie sich in unserem Geist oder in unserem Herzen niederlassen. Aber eigentlich sind sie nicht wirklich da zu Hause, wenn wir auch vielleicht manchmal den Eindruck haben. Wir empfangen diese Gäste wohlwollend, ohne in die Versuchung zu verfallen, ständig irgendwie unseren Vorlieben und Abneigungen zu folgen. Bleiben dabei entspannt, ganz ohne inneren Druck. Und wenn sich innerer Druck aufbaut, dann registrieren wir, woher der kommt, was dafür verantwortlich ist, was diesen Druck erzeugt. Und auf diese Art und Weise kommen wir immer besser, immer intimer, könnte man fast sagen, mit uns selbst in Kontakt. Wir fangen an, immer feinere Nuancen unseres Erlebens wahrzunehmen und eben in diesem Fall bewusst wahrzunehmen. Auch das Unangenehme Wir sind bereit, auch das Unangenehme wahrzunehmen. Also nicht gleich impulsmäßig dagegen zu wehren oder in Widerstand zu gehen. Und wenn etwas erscheint, was uns sehr angenehm vorkommt, was wir mögen, von dem wir gerne mehr hätten, dann sind wir sehr wachsam, dass wir nicht gleich wieder festhängen in irgendwelchen Strategien des Anhaftens, des Festhaltens, eben auf der Basis unserer Vorlieben. Und so auf diese Art und Weise kommen wir mehr und mehr in den Fluss einer Ausgewogenheit, könnte man sagen, dass wir die Extreme vermeiden, die, zu denen unser Geist sehr oft neigt, eben in die eine oder andere Richtung sich zu bewegen, aufgrund unserer Vorlieben und Abneigungen. Sondern wir sind vorbehaltlos offen für das ganze Spektrum dessen, was sich heute Abend hier und heute eben manifestiert, für uns höchstpersönlich. So, für den Rest dieser Meditationsperiode überlasse ich euch selbst, euren eigenen Ressourcen sozusagen. Seid bitte vorsichtig, wenn ihr bemerkt, dass ihr abschweift oder euch in irgendwelchen Assoziationen, Fantasien, Erinnerungen, Zukunftsprojektionen verliert. Bringt euch einfach nur geduldig zurück, hier und jetzt. Und wenn es ganz unruhig ist, nehmt den Körper als Ressource, um euch wirklich eher fester und stabiler zu etablieren in der Gegenwart, bevor ihr dann wieder so die feineren Aspekte, also die geistigen Impulse, in den Raum eures Gewahrseins eintreten lasst. Sehr geduldig mit uns selbst, sehr mitfühlend auch, wenn irgendetwas uns zusetzt oder gar schmerzhaft ist, unangenehm. Streiten nicht damit, wir fügen dem nichts hinzu. Dramatisieren nicht irgendwelche Stimmungen oder Launen, sondern sind sehr verbunden mit dieser sprichwörtlichen Geistesgegenwart. So, bitte macht's euch bequem und empfangsbereit für ein paar Reflexionen. Diejenigen von euch, die vielleicht schon mal im Kloster waren, haben bemerkt, dass in unserem Treppenhaus so ein sehr schöner, ein gestickter Spruch aus dem Dhammapada hängt. Und wenn ich den jetzt auswendig hinkriege, heißt es so viel wie: Heilsam ist es, den Geist zu zähmen, der umherschweift, von seinen Wünschen getrieben. Ein gezähmter Geist ist der Schlüssel zur Glückseligkeit. Oder so, in der Art. Das Wörtliche ist nicht so wichtig, aber das ist die Kernaussage dieses Spruchs aus dem Dhammapada, dieser Spruchsammlung, die wir in der buddhistischen Überlieferung haben. Sehr viele Lehren. Das wurde in sehr schöner, kompakter Form, aber auch teilweise sogar poetischer Form zusammengefasst worden sind. Und ich dachte mir, diesen Spruch so auch ein bisschen als Ausgangspunkt zu nehmen heute Abend, wo ich schon eben in der Meditation den Citta erwähnt habe oder das Citta. Da gehen auch die Meinungen auseinander, was für ein Geschlecht Citta hat. Ist es männlich, weiblich oder sächlich? Da kann man sich natürlich drüber streiten, bis die berühmten Kühe nach Hause kommen. Aber das Wichtige ist natürlich anzuerkennen, dass wir alle ein Citta haben, etwas, was man eben, wie ich anfangs sagte, mit Geist oder Bewusstsein, Herz auch übersetzen kann oder Gewahrsein sogar. Und dass es etwas gibt in unserer umfassenden Erfahrung, eben, das wir als Citta bezeichnen, was sehr resonanzfähig ist, sehr flexibel, sehr in der Lage, auf Dinge, die ihm entgegengebracht werden, zu antworten. Und der unerwachte Geist oder der unerwachte Citta, könnte man jetzt sagen, der tut das auf der Basis seiner Gewohnheiten. Meistens sind das eben keine besonders guten Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten, könnte man sagen, die wiederum basieren auf verschiedenen Formen der Abneigung, der Aversion oder auf der Basis von vielleicht sogar regelrecht zwanghaften Formen des Begehrens und so weiter. Und das sind dann normalerweise, jedenfalls sobald man beginnt, sich mit der Geistesschulung zu beschäftigen, und das tun wir ja im buddhistischen Zusammenhang, das sind dann normalerweise die Themen, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben, sozusagen. Und dieses Auseinandersetzen, oder ich würde sagen, Auseinandersetzen hört sich so ein bisschen aggressiv fast an, als ob wir irgendwie in eine Auseinandersetzung gehen mit unserem eigenen Geist. Und das ist natürlich überhaupt nicht der Sinn der Sache. Im Gegenteil, es gibt sehr viele Menschen, sehr viele spirituell praktizierende Buddhisten oder Non-Buddhisten, was auch immer, die, sobald sie sich zu einer Geistesschulung mehr verpflichten und sich da engagieren, die einen regelrechten Kampf austragen gegen ihre schlechten Gewohnheiten, ihre schlechten geistigen Gewohnheiten, emotionale Gewohnheiten und versuchen wollen, eben diesen Geist in den Griff zu kriegen oder wie es hier im Dhammapada so schön heißt, diesen Geist zu zähmen. Aber wenn man versucht, also etwas, was von vornherein schon schwierig ist und herausfordernd ist und uns zusetzt, eben mit Gewalt, mit der Brechstange oder mit übergroßer Willenskraft zu bezwingen und zu zähmen, dann hat man sehr schnell große Probleme, ne? Man bemerkt sehr schnell, dass man sich dabei verspannt, dass man sich dabei verknotet, dass man manchmal sogar das Gefühl hat, dass man regelrecht mit dem Kopf gegen die Wand läuft. Je nachdem eben, wann der Moment oder die Momente entstehen, wo uns plötzlich klar wird, was wir da eigentlich tun, ne? Wie der Zugang zu unserem eigenen Geist, zu unserem eigenen Bewusstsein eigentlich ist. Wie ist zum Beispiel auch die Qualität der Aufmerksamkeit beschaffen, mit der wir uns selbst eben Aufmerksamkeit schenken, ne? Ist es dann wirklich, so wie ich eben sagte, ein Geschenk, das wir uns gönnen? Oder ist es etwas, was permanent Bedingungen stellt? Wenn ich dies tue, diese Vorgehensweise anwende, dann hat mein Geist mir auch zu spuren, dann hat er mir auch zu folgen. Und ich denke, das ist ein für die meisten von uns im Laufe unserer spirituellen Entwicklung ein Lernprozess gewesen, das anzuerkennen. Und wenn wir das gemacht haben und wohin uns das geführt hat, was die Resultate dessen waren, und das sollte man ja immer tun bei jeder Herangehensweise, jeder Praxis, die wir ausführen, sich immer auch klar zu machen, wie ist der Geist, bevor wir das tun, in welchem allgemeinen Geistes- und Gemütszustand befinden wir uns, Sobald wir uns entscheiden, okay, jetzt werde ich mal eine halbe Stunde oder eine Stunde ausschließlich dem geistigen Betrachten widmen. Was geschieht währenddessen, während wir sozusagen unterwegs sind auf dieser Reise in Richtung eigenes Herz, eigenen Geist? Und was ist hinterher? Was ist das Resultat? Was ist dabei herausgekommen? Ganz konkret, unmittelbar und natürlich dann auch längerfristig gesehen, weil viele Menschen durchaus auch so die Auffassung haben, dass man schon an einer gewissen Herangehensweise, Praxis bleiben sollte und nicht jeden Tag oder zu jeder Meditationsstunde die Methodiken wechselt. Und das ist durchaus, würde ich sagen, eine gute Idee. Es ist gut, nicht ständig hin und her zu springen und vielleicht von irgendwelchen unruhigen Geistern im Plural getrieben zu sein, die einen ständig suggerieren, dass das, was man macht, nicht genügt oder nicht ausreicht oder nicht das Richtige ist, nicht das Angemessene ist, sondern dass man schon von Anfang an herausfindet, was braucht es eigentlich jetzt? Was braucht unser Herz? Was braucht unser Geist, um überhaupt in Kontakt zu kommen und in Kontakt zu bleiben damit? Um überhaupt in der Lage zu sein, wirklich ganz entspannt und ganz präzise auch, nicht nur entspannt, sondern auch präzise und wach, die inneren Prozesse in Augenschein zu nehmen. Und wenn wir das eben mit der rechten Haltung tun, eben mit einer wohlwollenden Haltung, einer mitfühlenden Haltung, dann kommt das sehr viel anders, als wenn ständig irgendein Druck und ein Drang im Hintergrund ist, der versucht, uns irgendwo hinzuschubsen, irgendwo hinzudrängen, dass sich ein Ergebnis dabei herausstellen solle. Und wenn es das Ergebnis ist, verständlicherweise, dass unser Leidensdruck abnehmen möge, dass wir möglichst weniger ihren inneren Stress erleben, möglichst weniger Schmerzen haben, möglichst weniger Konfusion und Durcheinander im Geist, durchaus alles berechtigte Gedanken natürlich. Aber wenn man beginnt, eben auf den direkt zu schauen, den Geist direkt zu betrachten, dann bemerken wir nicht nur diese schwierigen problematischen Gedanken in unserem geistigen Oberstübli sozusagen, sondern auch gleichzeitig die geistigen Impulse, die versuchen, mit diesem ganzen Geschehen dort umzugehen oder umzugehen zu lernen. Und das ist genau eben der wichtige Aspekt, dass wir lernen, also mit unserem eigenen Geist, mit unserem eigenen Herzen umzugehen, sodass also die negativen Tendenzen, die negativen Gewohnheiten, der Buddha sprach ja sogar über sogenannte latente Tendenzen, die in unserem Geist angesiedelt sind. Das könnte man so vorstellen wie so ein geistiges Saatgut, was irgendwie, wenn es angestoßen wird, auf eine bestimmte Art und Weise sich dann manifestiert, in Form von bestimmten Eindrücken, die entstehen. Und diese Eindrücke sind meistens, also wenn sie von Unwissenheit geprägt sind natürlich, von Aversion und so weiter und von zwanghaften Verlangen, dann sind die natürlich nicht förderlich für uns, sondern dann sind es etwas, um das man sich zu kümmern hat. Denn sie sind schlicht und einfach gesagt Ursache und Bedingung für weiteres Ungemach, für weiteres Leid. Dass wir also nicht dahin gelangen, wo also wir wirklich zu Hause sind. Es gibt übrigens da ein anderes kleines Zitat aus dem Dhammapada. Ich habe hier so ein paar Zitate vor mir liegen und das sagt sehr schön: In der Höhle des Herzens wohnend und formlos wandert der Geist oder das Bewusstsein oder das Herz ganz allein hinaus. Diejenigen, die diesen Geist zähmen, sind von den Fesseln der Unwissenheit befreit. Ich finde da interessant, also das ist, der letzte Teil ist nicht sehr viel anders, als was in dem ersten Zitat erwähnt wurde, das ich euch zu Anfangs gesagt habe. Aber in der Höhle des Geistes des Herzens wohnend. Interessante Ausdrucksweise. Ne? Was ist denn diese Höhle eigentlich? Wo befindet sich diese Höhle? Habt ihr einen, könnte man die irgendwo lokalisieren? Gibt es einen ganz bestimmten konkreten Ort, wo wir das festmachen können? Schwierig, oder? Denn wir haben es ja mit unserem Geist zu tun. Und unser Geist ist etwas, was, und unser Bewusstsein ist etwas, was eben zum Nicht-Dingbaren gehört, Nicht-Dinglichen gehört, sondern es ist eben etwas Geistiges, etwas sehr Subtiles. Aber dennoch sprechen wir, wenn wir jetzt in Analogie zu diesem Begriff der Höhle des Herzens, sprechen wir oft davon, von dem Ort in unserem Herzen, wo wir zu Hause sind. Oder manche Meditationslehrer, zum Beispiel in Thailand, bezeichnen das als den ursprünglichen Geist oder das Herz des Gewahrseins. Also praktisch der Ort oder der Platz in uns, der sich nicht lokalisieren lässt, der sich nicht verdinglichen lässt, der aber durchaus erfahrbar ist, zu dem wir durchaus Zugang haben. Wenn wir also die Fixierung auf äußere Eindrücke, ne, wenn wir also nicht aus der Höhle sozusagen ständig hinausgelockt werden und diesem Drängen und diesen Impulsen folgen, sondern wenn wir von diesem Ort aus diesem ganzen Geschehen beiwohnen und Anteil nehmen und es betrachten. Und das ist jetzt nicht unbedingt, ich würde nicht sagen, dass es sich dabei um eine Überforderung handelt für die meisten von uns. Es kann natürlich durchaus so verstanden werden als ein hehres Ideal, zu dem ich in meinem Stadium der Entwicklung vielleicht noch keinen Zugang habe jetzt. Aber man kann es durchaus auch sehr viel praktischer sehen, ne? Wenn ich mich also dafür entscheide, dass ich also von diesem Wandern des Geistes heraus aus der Höhle zu den Objekten des Geistes, zu den Eindrücken, zu den Aktivitäten, die sich da im Außen abspielen, wenn ich mich davon enthalte und stattdessen direkt im Ort des Gewahrseins oder in dem ursprünglichen oder dem im Ort des ursprünglichen Gewahrseins, wenn ich dort verweile, dann sind all diese Geschehnisse, diese Aktivitäten eben praktisch Objekte für mein Gewahrsein. Und wir werden davon nicht in die Irre geführt, wir werden davon nicht auf irgendwelche komplizierten Reisen eingeladen, Komplikationen und irgendwelche Stellungnahmen zu Kommentaren und Zusatzkommentaren und so weiter. Wir werden nicht dazu eingeladen, in Widerstände zu gehen oder in zwanghafte Formen des Ergreifens zu verfallen, sondern wir bleiben einfach an diesem Ort des Gewahrseins, von dem wir aus dieses Geschehen betrachten können. Und daraus, wenn wir das etablieren, einrichten und festigen und nähren und kultivieren, und davon sprechen wir ja immer wieder in der buddhistischen Geistesschulung, dass es etwas zu kultivieren gibt, dass also dieser untrainierte Geist, der eben umherschweift, der aus seiner Höhle sozusagen hinaustritt und sich da draußen mit allen möglichen Dingen beschäftigt, aber wo für uns individuell ganz persönlich der Eindruck entsteht, wir entfernen uns eigentlich mehr und mehr von uns selbst. Ne? So würden wir das vielleicht umgangssprachlich sagen. Ich entferne mich mehr und mehr von mir selbst. Ich stehe irgendwie auf irgendeine seltsame Art und Weise neben mir. Ich weiß nicht, wie mir geschieht. Das sind all diese Impulse und Eindrücke, diese konfusen Gedanken, diese Erinnerungen und Visionen, diese Projektionen auch, die ich habe auf bestimmte Personen oder Gegebenheiten, die entweder direkt um mich sind oder die vielleicht erst in der Zukunft passieren könnten oder auf keinen Fall passieren dürfen. Ne? Dieses ganze Geschehen, diese ganzen Komplexitäten und Komplikationen, wo kommen die her? Ne? Wir sind etwas, was geschaffen wird, ne? Was kreiert wird. Und wir sind der untrainierte Geist oder wenn ich das jetzt persönlich sage, wir sind da höchstpersönlich auch beteiligt. Wir tun das. Das ist eine Aktivität, die sich in uns selbst abspielt, an der wir eben höchstpersönlich Anteil haben. Man könnte auch sagen, wenn wir dieses Geschehen so betrachten, dann kriegen wir am ehesten einen Eindruck davon, worauf dieser berühmte Ausdruck Samsara hindeutet. Ne? Viele von euch, würde sagen, vielleicht alle von euch haben diesen Begriff Samsara schon mal gehört. Und meistens wird er mit irgendwelchen komplizierten Begriffen übersetzt, zum Beispiel mit Daseinskreislauf oder Zyklus der Existenzen. Aber man kann ihn auch durchaus als Verb sehen. Samsara bedeutet eigentlich vorwärtsrennen, weiterrennen oder sich anbinden. Ne? Wenn wir also auf der Basis, auf der Macht unserer Gewohnheiten immer weiterrennen und vorwärtsrennen und nicht innehalten können, wie eben dieser berühmte Hamster im Hamsterrad. Ne, und deswegen ist also diese Bezeichnung Kreislauf des Samsara oder der Existenzen durchaus treffend, dann kommen wir nie an. Ne? Wir drehen uns immer weiter, wir rennen immer weiter vorwärts und kommen nie eigentlich dahin, wo wir hinwollen. Und wo wir hinwollen, ist natürlich der Frieden des Herzens, dort, wo dieses Rennen aufhört, wo auch dieses Anbinden sich eben an diese Dynamik aufhört, wo sie zu einem Ende kommt. Und das Gegenteil davon, das Wort habt ihr bestimmt auch gehört, viele von euch ist das zigmal entgegengebracht worden, ist Nibbana. Nibbana ist das Aufhören dieses Rennens, wo dieses Drängen und Rennen und Hasten und Flüchten sozusagen zu einem Ende kommt. Und wo auch diese Anbindung an dieses zyklische Weiterrennen aufhört. Im Englischen hat jemand, ein englischsprachiger Lehrer, diesen Ausdruck geprägt für Nibbana, Unbinding, ne? Also sich entbinden sozusagen von diesen Gewohnheitsimpulsen, weiter zu rennen, weiter zu drängen auf der Basis unserer eben schlechten Gewohnheiten. Und diese schlechten Gewohnheiten basieren, um es kompakt zu drücken, eben auf den verschiedenen Form von Gier, Hass und Verblendung, den ganzen Ausprägungen und Vervielfältigungen und Nuancen, da sind wir durchaus sehr, sehr erfindungsreich, einfallsreich. Wir lassen uns immer wieder neue Strategien einfallen, wie wir uns verheddern können in diesem geistigen Gewoge, in diesem Vorwärtsdrängen und Vorwärtsbewegen, sich anbinden an das Kreisen im samsarischen Kreislauf. Ja, wenn man das weiß, wenn man das hört und so, denkt man, ja gut, das hört sich nicht sehr einladend an, ne? Dieses Weiterrennen, Weiterhasten und so weiter. Ich würde schon mich gerne aus diesem Weiterrennen und Weiterhasten im Daseinskreislauf entziehen, aber wie macht man das? Und damit würde ich natürlich empfehlen, dass wir da möglichst praktisch vorgehen, dass es nicht etwas ist, was wir in unserem Geist versuchen vorzunehmen durch irgendwelche Kunstgriffe, indem wir uns irgendwelche Dinge überlegen, wie wir uns selbst austricksen können, unsere Schwächen und Befleckungen, geistigen Ungereimtheiten, wie wir sie irgendwie beseitigen können durch irgendeinen geschickten spirituellen Kunstgriff, sondern indem wir auf diese Dinge uns verlassen, auf die ich anfangs hingedeutet habe, dass wir uns mit dem Herz des Gewahrseins verbinden und so sehr verbinden, uns das so sehr zur Gewohnheit machen, dass wir fast das Gefühl bekommen, nach einer gewissen Zeit, dass es zu unserer Natur gehört, das ist unsere Natur. Und dieses fast, es ist fast zu unserer Natur gehört, wenn wir das dann mehr und mehr in unser Leben integrieren und es wirklich etwas wird, was uns in unserem Leben als Zuflucht dient, als etwas, zu dem wir immer wieder unmittelbar uns hinwenden, wenn irgendetwas uns ein bisschen beutelt, durcheinander bringt, in Konfusion führt, in emotionalen Aufruhr versetzt und so weiter, dass wir sofort mal sagen, hey, was ist das? Ist das wirklich verlässlich? Ist das, wer ich bin? Kann ich dem vertrauen? Ist das absolut zuverlässig? Wie lange ist das überhaupt Wie lange hält das überhaupt vor? Oder welche Dynamiken sind dafür verantwortlich, dass es lange vorhält oder dass es nicht so lange vorhält? Und wir kennen alle diese kuriose Dynamik, ne? Wenn wir uns gegen etwas sträuben und wehren und Widerstand leisten, was schon an sich eine Herausforderung ist, dann bleibt das. Ne? Dann wird es für uns so etwas Fortwährendem. Es klebt regelrecht an uns fest. Es mag sich einfach nicht von uns lösen. Ne? Es will sich nicht entbinden von uns. Wenn wir da allerdings so die andere Herangehensweise haben und dem Raum geben, es im Raum unseres Gewahrseins vorbehaltlos empfangen, ohne irgendwelche Bedingungen zu stellen, sondern einfach auf diese Kraft vertrauen, dann geschieht etwas ganz anderes. Ne? Dann kann sich dieses Thema lösen. Vorübergehend lösen zunächst einmal. Und wir müssen uns vielleicht nochmal wieder damit beschäftigen, mit unserem gewohnheitsmäßigen Ärger, mit unserer zwanghaften Angst oder was immer unsere Lieblingsbefleckung ist. Aber wir machen uns auf diese Art und Weise mehr und mehr damit vertraut. Und wir verlieren auch vielleicht mehr und mehr die Angst davor. Denn wenn man einmal sich an diese Dinge ranwagt, vor allen Dingen an diese herausfordernden Dinge, dann kann sehr schnell auch die Angst vor der Angst entstehen oder die Angst vor irgendwelchen negativen Eindrücken überwältigt zu werden. Und das wäre natürlich sehr schade, wenn das geschieht, denn dann sieht es sehr schwierig aus. Aber wenn wir uns mit dieser klaren Zuflucht verbinden, damit wirklich vertraut sind, zutiefst vertraut sind, dann brauchen wir keine Angst vor der Angst zu haben, keine Angst zu haben von irgendwelchen Zuständen, die uns auf flüchtige Betrachtung als höchst herausfordernd oder sogar bedrohlich erscheinen. Selbst für die haben wir Raum in unserem geistigen Kontinuum. Wir können sie empfangen, ne, wie diese Gäste, die ich anfangs erwähnte. Und wir leisten keinen Widerstand, das heißt, wir fügen keinen Klebstoff hinzu. Und wir sehen, dass auf dieser Basis des wachsamen Empfangens und Begleitens und Aufmerkens und Bezeugens, dass sich nichts in unserem Herzen, in unserem Geist festsetzen kann. Und natürlich auf der anderen Seite des Spektrums wissen wir auch, was da geschieht, ne? Wenn wir das, was uns gefällt, was uns als angenehm zukommt, das Deutlichste ist natürlich auf der Sinnesebene. Wir wissen sehr schnell, eine angenehme, erfreuliche Sinneserfahrung oder so, die ist sehr kurzlebig, sobald wir anfangen, uns daran festzuhalten, sobald wir die Forderung stellen, möge es möglichst lange hier bleiben, ich hätte gerne mehr davon und so weiter. Sobald das geschieht, bereiten wir praktisch die Bedingungen vor, dass diese Sache praktisch uns sozusagen entschwindet. Das kann sich sogar bis hinein verlagern in den spirituellen Bereich, auf Meditationserfahrungen, angenehme meditative Zustände. Wenn wir dann wirklich mal den Eindruck haben, das Herz kommt zur Ruhe, wir kommen in eine wirklich stille innere Zuflucht, sind sehr gesammelt, sind sehr bei uns selbst. Es ist kaum Bewegung im Geist. Wir tauchen in eine tiefe Stille ein. Und irgendwann fängt an, wieder etwas sich zu bewegen. Ne? Wo man sagt, halt, das darf nicht geschehen, das sollte jetzt nicht geschehen. Diese Stille war so wunderbar, so wunderschön, da möchte ich gerne länger verweilen. Das ist wie so eine frische innere Quelle, an der ich mich so lange wie möglich ergötzen möchte, sodass mein Herz und mein ganzes Wesen davon erfüllt wird und genährt wird. Und das kann es durchaus tun, wenn wir eben uns davor enthalten können, daran zu hängen, anzuhängen und Bedingungen zu stellen. Ne? Und wenn wir auch dann bereit sind, es geschehen zu lassen, dass sich dieser Zustand verändert, dass er vergeht, dass er wieder sich in etwas anderes verwandelt, dass etwas anderes auf dem Plan steht. Und das wird es. Ne? Alle Zustände sind letztendlich von ihrem Wesen her nicht verlässlich. Es gibt keine Zustände in unserem Geist, keine bedingten Phänomene, wie wir auch im Buddhismus sehr gerne sagen. Alle bedingten Phänomene sind schon allein dadurch bedingt, dass sie irgendwann entstehen, geboren werden sozusagen, eine Zeit lang Bestand haben und dann wieder vergehen. Und wer darin Investitionen tätigt, investiert emotional, geistig oder wie auch immer, er wird enttäuscht werden, weil es nicht möglich ist, diesen Dingen eben diesen Bestand zuzuräumen. Es sei denn eben, es spielt sich auf der unangenehmen Seite des Spektrums an, dann haben wir den Eindruck, dass sich etwas wirklich verfestigt und unveränderlich sei und merken nicht, dass es auf der Basis unseres Widerstands ist, dass wir mit den Dingen auf unangemessene Weise gekämpft haben und versucht haben, krampfhaft den Geist zu zähmen. Aber dieses Zähmen, was in diesem schönen Zitat aus dem Dhammapada erwähnt wurde, das basiert nicht auf dem krampfhaft Zähmen mit Willenskraft und unglaublicher Anstrengung, sondern auch einer sehr intelligenten, weisen Vorgehensweise. Wir sagen ja immer wieder, wenn wir die Weisheit, es ist nicht etwas, auf das wir warten, das irgendwann eintritt, am Ende oder vielleicht frühestens in der Mitte unserer spirituellen Entwicklung, sondern es ist etwas, das wir direkt jetzt benutzen. Und die Ausdrucksform oder die Aktivität der Weisheit, es ist Gewahrsein, es ist Achtsamkeit, es ist Sati. Das sind Aktivitäten von Weisheit, die uns dann als Ergebnis das bescheren, was wir als Einsicht bezeichnen, klar sehen, verstehen. Wie Passana, Wer von euch kennt das nicht, dieser berühmte Begriff? Klar zu sehen, wie heißt präzise, klar, und Passana bedeutet sehen. Wir sehen klar und deutlich, was in unserem Inneren passiert. Wir sind nicht mehr getäuscht. Dieses Ergebnis stellt sich ein, wenn unser Gewahrsein, unsere Bewusstheit beständig ist oder eine gewisse Beständigkeit vorhanden ist, dann erkennen wir, dass unsere die Kontrolle, die wir über das ganze Hin und Her und das Wogen des Geistes haben, sehr begrenzt ist, wenn wir versuchen wollen, eben die nach unserem Willen zu beeinflussen. Aber das ist die einzig verlässliche Zuflucht, auf die wir uns verlassen können, eben diese Instanz von Sati, von Achtsamkeit, Gewahrsein ist. Und damit haben wir dann sehr gute Karten. Dass also diese Instanz mehr und mehr zu unserem Zuhause wird, zu einer echten, verlässlichen Zuflucht. Keine imaginäre, keine vorgestellte, nicht etwas, was wir gerne hätten oder gerne haben sollten, aufgrund von Imperativen, die wir uns selbst stellen. Du solltest, du müsstest, aber eigentlich hast es immer noch nicht. Dann kommen diese Dinge auf den Plan, die kritischen Stimmen, der innere Kritiker, der bisweilen sehr recht tyrannisch sein kann, der die ganze Sache dann noch mehr kompliziert macht. Und dann ist wirklich Hopfen und Malz verloren und dann sind wir wieder schön in unserem Hamsterrad drin. Wir rennen weiter, immer weiter. Immer weiter binden wir uns an diese Ruhelosigkeit und Rastlosigkeit von Samsara. Und um dem eben ein Ende zu bereiten, dann machen wir all diese Praktiken, in all ihren Ausdrucksformen, das ist jetzt eine Herangehensweise, die ich heute Abend erwähne, aber eine sehr effektive, längerfristig sehr verlässliche und eine, die uns letztendlich auch ans Ziel unserer Wünsche führen kann.